ARD.
Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Was ist dabei herausgekommen? Koalition der Willigen berät heute in London. Russlands Reaktion auf US-Sanktionen gegen Ölfirmen. Minister Pistorius wirbt auch in Großbritannien für Verteidigungskooperationen. Und US-Außenminister Rubio hatte in Israel mit Premier Netanyahu gesprochen. Hallo, ich bin Claudia Drews. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 24. Oktober um 7.30 Uhr. In unserer vorherigen Ausgabe haben wir ja ausführlich über den Herbstgipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel gesprochen. Jetzt ist das Treffen beendet und Korrespondent Thomas Spickhofen fasst zusammen, was dabei vor allem für die Ukraine herausgekommen ist.
Immerhin ein klares Bekenntnis zu einer weiteren massiven finanziellen Unterstützung für die Ukraine für 2026 und 2027. Aber wie das genau geschehen soll, das bleibt weiterhin unklar. Wenn es da um die eingefrorenen russischen Vermögen geht, dann hat da die Kommission erst nochmal einen Arbeitsauftrag bekommen. Trotzdem sprach Bundeskanzler Merz insgesamt von einem sehr produktiven Gipfel. Man sei sich zum Beispiel einig darin gewesen, jetzt sehr schnell und intensiv am Rückbau der Bürokratie in Europa zu arbeiten. Mitte Februar soll es dann einen ganztägigen Gipfel nur zur Wettbewerbsfähigkeit geben. Da gehört der Bürokratieabbau ja dann auch dazu. Ein bisschen überraschend erklärte Merz, dass alle 27 Regierungschefs und Chefinnen dem Mercosur-Abkommen zugestimmt haben. Das ist das Handelsabkommen mit den Staaten in Südamerika. Auch Frankreich habe da zugestimmt, das sich ja bislang gewehrt habe. Jetzt muss noch das Europäische Parlament seinen Segen geben. Und vielleicht eins noch, die Luftraumverletzung gestern über Litauen durch zwei russische Militärflugzeuge, die war auch Thema auf dem Gipfel. Die Gipfelteilnehmer wurden darüber während der laufenden Sitzung informiert. Das habe allen nochmal die Bedrohung sehr klar gemacht, hieß es anschließend. Und Bundeskanzler Merz sprach von einer weiteren Provokation, auf die man aber mit Augenmaß reagieren werde.
Und mit Spannung wurde eine Entscheidung zum Umgang mit dem eingefrorenen russischen Vermögen erwartet. Dazu noch einmal Thomas Spickhofen.
Da ist man ehrlich gesagt aus meiner Sicht kaum weitergekommen. Es ist ja auch eine knifflige Angelegenheit. Die EU hat der Ukraine versprochen, wir helfen euch auch in den nächsten 2 Jahren finanziell massiv. Fachleute gehen davon aus, dass die Ukraine da bis zu 130 Milliarden Euro braucht. Aber wie das jetzt genau geschehen soll, das ist unklar. Die Kommission soll jetzt Vorschläge, Optionen dazu ausarbeiten, wie das Geld zusammengebracht werden kann. Und zu den russischen Vermögen heißt es in diesem Zusammenhang an der Stelle in der Schlusserklärung nur, dass die auf jeden Fall immobilisiert, also eingefroren bleiben sollen. Punkt. Mehr nicht. Klar ist in diesem Zusammenhang eigentlich nur, dass es immer schwieriger werden wird, das Geld aus den nationalen Haushalten oder aus der EU-Kasse aufzubringen.
Einen Tag nach diesem EU-Gipfel will heute in London auch die sogenannte Koalition der Willigen über weitere Unterstützung für die Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland beraten und den Druck auf Russland erhöhen. Gabi Biesinger berichtet aus London.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird am Vormittag zunächst von König Charles III. Empfangen. Dann werden Vertreterinnen und Vertreter der 30 meist europäischen Staaten der Koalition der Willigen persönlich und virtuell zusammenkommen, um weitere Strafmaßnahmen gegen Russland zu besprechen. Für Deutschland wird Außenminister Johann Wadephul an dem Treffen teilnehmen. Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte, er wolle darauf drängen, russisches Öl und Gas vom Weltmarkt zu nehmen und mit der Beschlagnahme russischer Staatsgüter fortzufahren, um Milliarden für die ukrainische Verteidigung freizusetzen. Außerdem sollte die Ukraine mit mehr Langstreckenwaffen unterstützt werden. Thema soll auch ein besserer Schutz der ukrainischen Energieinfrastruktur sein, die Russland weiterhin systematisch zerstört und so die Menschen in der Ukraine in Kälte und Dunkelheit zurücklasse. Starmer sagte, man habe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin immer wieder die Möglichkeit gegeben, seine unnötige Invasion zu beenden, das Töten einzustellen und seine Truppen zurückzurufen, doch er habe diese Vorschläge und jede Chance auf Frieden wiederholt abgelehnt. Die USA hatten in dieser Woche weitere Sanktionen erlassen, um Putins Finanzströme zu blockieren, und zwei der größten russischen Ölkonzerne sanktioniert. Die Europäische Union verabschiedete außerdem ihr 19. Sanktionspaket gegen Russland, das Finanzschlupflöcher stopfen soll. Putin hatte die neuen US-Sanktionen gegen sein Land verurteilt und scharf vor einer Lieferung von weitreichenden Marschflugkörpern an die Ukraine gewarnt.
Und auch das war in den letzten zwei Tagen ein Top-Thema. Die USA haben Sanktionen gegen russische Ölkonzerne verhängt. Wie nicht anders zu erwarten, kritisiert Russlands Präsident Putin die Maßnahmen und sagt, ein Kriegsende würden sie nicht bewirken. Aus Tiflis, Björn Blaschke.
Weil sich Russlands Putin weigere, den Krieg in der Ukraine zu beenden, wollen die USA Rosneft und Lukoil sanktionieren. Mit diesen beiden Ölkonzernen, die mehr als die Hälfte des russischen Öls aus der Erde holen, dürfen US-Unternehmen künftig keine Geschäfte mehr machen. Und auch ausländischen Banken ist das fortan untersagt. Außerdem werden alle Vermögenswerte der beiden Konzerne in den USA eingefroren. Die US-Sanktionen dürften die Kriegsmaschine des Kreml treffen. Aber Wladimir Putin gab sich am Abend stark, wie immer. Sanktionen, die seien ernst zu nehmen, würden aber das russische Wohlergehen nicht wesentlich beeinträchtigen. Und ein Kriegsende würden sie auch nicht bringen. Die Welt brauche die russischen Ölreserven. Sanktionen störten bloß das Energiegleichgewicht, ließen die Weltpreise steigen. Putins alte Rede, wer Sanktionen gegen Russland verhänge, schade weniger Russland als sich selbst. Spekulationen über eine mögliche Freigabe von US-Marschflugkörpern an die Ukraine, die auch Russlands Hinterland treffen könnten, nannte Putin eine mögliche Eskalation. Auf die würde die Antwort sehr ernst ausfallen, um nicht zu sagen, so Putin wörtlich, niederschmetternd.
Und auch beim nächsten Thema geht es um die Bedrohung durch Russland. 5 Tage war Verteidigungsminister Boris Pistorius rund um den Nordatlantik unterwegs. Zuerst in Island, dann in Kanada und gestern schließlich in Großbritannien. Der Minister hat Werbung gemacht für die deutsche Rüstungsindustrie und für eine bessere strategische Zusammenarbeit. In Schottland ging es vor allem um die Seeaufklärung aus der Luft mit einem speziellen Militärflugzeug. Oliver Neuroth war dabei.
Seine Augen strahlen ein wenig, als er von seinem Flug mit der P-8 Poseidon erzählt. Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, war rund 2 Stunden an Bord des Hightech-Militärflugzeugs für einen Testflug über die Nordsee. Vor britischen und deutschen Journalisten auf der schottischen Luftwaffenbasis Lossiemouth sagte er, der Flug mit der P-8 Poseidon war unglaublich. Es war mein allererster Flug mit der Maschine. Wir freuen uns, unsere erste P-8 Anfang November zu bekommen. Erste Poseidon für die deutsche Marine. 7 weitere sollen folgen. Die Maschine sieht auf den ersten Blick aus wie ein normales Passagierflugzeug. Der Rumpf ist der Boeing 737, eine der bei Airlines beliebtesten Kurz- und Mittelstreckenmaschinen. Die P-8 Poseidon hat allerdings kaum Fenster. Das Flugzeug ist vollgepackt mit moderner Elektronik, um U-Boote im Meer aufzuspüren. Beispielsweise im Nordatlantik oder in der Ostsee, wo die deutschen Poseidon-Maschinen hauptsächlich eingesetzt werden sollen, erklärt Klaus Lund, Kommandeur am Fliegergeschwader in Nordholz, nördlich von Bremen.
U-Boote sind eine strategische Bedrohung für Deutschland und für die NATO, weil sie Raketenflugkörper abschießen können, die mit Nukleargefechtsköpfen bestückt sein können und damit alle Orte in Europa oder auch Nordamerika erreichen können.
Um U-Boote zu finden, wirft die Crew vom Flugzeug aus Sonarbojen ins Wasser. Sie sind mit speziellen Mikrofonen ausgestattet, die die Geräusche von U-Booten erkennen können. Die Bojen senden diese Daten ins Flugzeug. Das wiederum ist so bewaffnet, dass es aus der Luft ein U-Boot angreifen und sogar zerstören kann, bevor das U-Boot wiederum Unterseekabel oder Pipelines beschädigt, sagt Minister Pistorius.
Es geht dabei auch um kritische Infrastruktur. Wir konnten heute eindrucksvoll auf dem Flug auch sehen, in welcher Auflösung und Qualität das gelingt und auf welcher Entfernung. Von daher ist das nicht einfach nur ein nice to have, dieses Flugzeug, sondern 8 davon zu haben, bedeutet erstens mehr Sicherheit für unser eigenes Land, aber vor allen Dingen auch fürs Bündnisgebiet.
Das britische Militär hat schon jetzt eine ganze Flotte der P-8-Maschinen und daher jede Menge Erfahrung. Britische Soldaten werden ihre Kollegen aus Deutschland in Zukunft auf den Maschinen ausbilden. So sieht es eine Verabredung zwischen Verteidigungsminister Pistorius und seinem Amtskollegen John Healey vor. Soldaten beider Nationen sollen dann auch Übungen und Einsätze fliegen. Wir haben vereinbart, dass künftig unsere Soldaten und die der deutschen Marine zusammen russische U-Boote mit P-8-Maschinen jagen werden. Wir befinden uns in einer neuen Ära der Bedrohung. Und das erfordert eine neue Ära der Verteidigung. Auch im virtuellen Raum. Die beiden Minister haben sich darauf verständigt, beim Kampf gegen Cyberangriffe enger zusammenzuarbeiten. Es geht um einen besseren Schutz von militärischen Netzwerken, die täglich Ziel von Attacken seien, sagt der britische Verteidigungsminister.
Und zum Schluss der heutigen Frühausgabe schauen wir noch nach Israel. US-Außenminister Rubio hat bei einem Besuch dort mit Ministerpräsident Netanyahu über den amerikanischen Gaza-Plan gesprochen. Dabei betonte Rubio, dass es bei der Umsetzung Fortschritte gebe. Aus der Nachrichtenredaktion Dennis Pützig.
Es bleibe trotz der Fortschritte noch viel zu tun, sagte Rubio. Die noch ungeklärten Streitpunkte des Friedensplans sind etwa der Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und die vorgesehene Entwaffnung der Hamas. US-Präsident Trump habe das Abkommen zu seiner höchsten Priorität gemacht, sagte Rubio. Trump äußerte sich derweil zur israelischen Bestrebung, das Westjordanland zu annektieren. Im Weißen Haus versicherte der Präsident vor Journalisten, Israel werde nichts mit dem Palästinensergebiet machen. Das israelische Parlament hatte am Mittwoch dafür gestimmt, Gesetzentwürfe für eine Annexion voranzutreiben.
Und das war Krieg und Terror. Die nächste Ausgabe gibt es heute Nachmittag. Mein Name ist Claudia Drews. Vielen Dank fürs Zuhören.